Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute mal wieder den Jens bei mir. Moin, Jens.
Moin.
Und als Gast haben wir heute den Matthias Friese bei uns. Hallo, Matthias.
Hallo, grüß euch, Jungs.
Damit man dich persönlich einordnen kann, hinterlass doch einfach mal kurz ein kleines Statement. Wer bist du eigentlich und was machst du hier überhaupt?
Ja, danke. Ich bin Matthias Friese, bin 38 Jahre alt und bekleide bei FIGO Logistik die Funktion des Head of Company Building. Was das im Speziellen bedeutet, können wir ja gleich nochmal in Ruhe miteinander diskutieren. Ich habe circa 10 Jahre in meiner Vergangenheit jetzt Company Building und Venture Capital gemacht, sprich in junge, dynamische Startups investiert, beziehungsweise selber welche mitgegründet und auch aufgebaut. Angefangen hat das Ganze 2009 bei Team Europe Ventures, ziemlich bekannter Company Builder von Lukas Schkodowski und Koya Hebenstreit. Bekannte Firmen, die dort gegründet worden sind, sind unter anderem Delivery Hero, kennt wahrscheinlich der ein oder andere heute, oder Lieferheld, damals auch genannt. Ganz genau, und bin auch bei Project Adventures gewesen, habe für Rocket Internet einige Projekte gemacht und 2014 angefangen, selber zu gründen. Unter anderem eine Beratung für Sales, also Sales as a Service, wenn man so will, die vor allen Dingen zum Ziel hatte, sehr techlastige Unternehmen, die sprich Software-as-a-Service-Modelle gefahren haben, im Vertriebsbereich zu betreuen. Und in dieser Region bin ich halt immer mehr in diese Deep-Tech-Geschichte reingerutscht, vor allen Dingen in Vertriebsprozesse, und habe dann auch verschiedene Firmen mitgründen dürfen, unter anderem Patronus.io, eine Cybersecurity-Firma, die wir 2015 mit zwei Partnern zusammen gegründet haben. Habe dann ein Jahr Sabbatical gemacht und bin jetzt seit Oktober 2019 in der Funktion des Head of Company Buildings. Was ich bei FIGO genau tue, ist, dass ich mir anschaue, wo haben wir innovative Potenziale innerhalb der Organisation. Sprich, wir sind ja in Business Units aufgeteilt, zum Beispiel Last Mile, Omnichannel, Retail, dann natürlich auch Reifenlogistik und Tech etc., Warehouse Management. Und was wir dort tun, ist, dass wir natürlich immer mal schauen, wie können wir unsere Prozesse effizienter gestalten, vor allen Dingen basierend auf Technologie- und Automatisierungsprozessen. Und diese gucke ich mir an und schaue, wo wir quasi extern neue Firmen am Markt etablieren können, das heißt neue Geschäftsmodelle eruieren und die mit unseren Teams ausbauen können. Und das Ganze tue ich hier zum Teil von Berlin auch aus, weil hier natürlich so der Meltpoint der deutschen Startup-Szene ist. Und mit meinem Netzwerk natürlich auch mal befruchten kann, wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle aufzubauen.
Also die Kurzzusammenfassung von meiner Seite wäre erstmal so ein klassisches Wow. Viele unterschiedliche Dinge, Unternehmen gegründet, finde ich immer spannend und viele Sachen, von denen ich auch nur die Hälfte verstehe. Vor allem, wenn es um diese ganze Cybersecurity-Geschichte und sowas geht. Super spannend, aber vielleicht mal zur Einordnung, wie kommt man denn darauf, das dann in der Logistik zu machen? Also ist das ein Kontakt, der bestand, oder gab es da eine klassische Ausschreibung? Wir suchen jemanden, der Unternehmen bei uns gründet, um es mal ganz salopp zu sagen? Oder wie kommt da eigentlich der Move in die Logistik bzw. zu FIGO?
Also tatsächlich ist das wie viele dieser Stories am Ende relativ einfach. Und zwar, das Ganze ist über ein Netzwerk entstanden. Ich wurde von jemandem angesprochen, dass bei FIGO für eins unserer Portfoliounternehmen ein neuer CEO gesucht wird. Und da kam der Kontakt zustande. Ich war auch schon mal über die letzten Jahre ganz lose mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jens FIGO in Kontakt gewesen über Investoren-Dinners und bin dort eingeladen worden und habe mir eben angeschaut, was FIGO dort vorhat, und fand diesen Weg einfach sehr, sehr innovativ. Man muss natürlich vielleicht dazu so ein bisschen auch bemerken, die Logistik an vielen Stellen eben noch nicht so stark digitalisiert ist, was nicht daran liegt, dass der Disruptions- oder Digitalisierungswille nicht da wäre, sondern man eben einfach sehr schwer von außen sieht, wie die Prozesse in der Supply Chain genau laufen. Das liegt sicherlich zum einen Teil daran, dass wir natürlich ein sehr ja, sagen wir mal, diversifiziertes Geschäft auch betreiben. Sprich, die Transparenz ist nicht so wahnsinnig groß, weil man natürlich auch immer hier auch schützen muss, wer hier Logistiker arbeitet, gerade an welchen Themen. Mal im Vergleich so Fintech, ein Thema, was sehr, sehr stark aufgeploppt ist, liegt eben vor allem auch in der Transparenz der Regulation. Sprich, man sieht von außen sehr gut, wo die Disruptionspotenziale liegen. Und das ist eben etwas, was hier in der Logistik eben einfach noch nicht so stark ist. Und ich sehe unfassbar viele Potenziale. Wenn man so sieht, wir haben Anfang der 10er Jahre sehr stark alle auf E-Commerce gesetzt. Themen sind weitestgehend auch gelöst. Das Einzige, was immer noch ein Stachel quasi ist, ist natürlich dann der logistische Prozess, sprich auch die Operations. Wie kriegen wir unsere Kosten hier vernünftig gesettelt? Und wie kriegen wir vor allem auch die User Experience? Das ist ein ganz wichtiges Thema, die wir im Online-Shop teilweise oder eigentlich weitestgehend gelöst haben. Am Ende zum Beispiel auch auf die Last Mile. Ne? Und das sind eben so die Aspekte, die hier entscheidend sind. Und Fiege ist ein großartiges Familienunternehmen mit wahnsinniger Innovationskraft. Bei uns ist jeder quasi auch Unternehmer im Unternehmen. Das ist bei uns ein ganz wichtiges Credo. Und wir versuchen eben sozusagen diese beiden Welten relativ schnell Disruptionsprozesse zu drehen, auf der einen Seite zu verbinden mit der wahnsinnigen Erfahrung, die wir dort im logistischen Bereich eben haben und natürlich auch mit dem Backup dazu, was wir natürlich auch hier prozessual einfach zuleisten können. Und wir glauben, dass dort viele, viele Geschäftsmodelle wahnsinnig hohe und gute Potenziale haben, eben auch schnell profitabel zu werden, wenn sie eben die Infrastruktur durch uns bekommen.
Einmal reingekrätscht, du hattest gesagt, es ist alles etwas intransparent von außen, generell Logistik schwer zu von außen zu verstehen. Na, verstehen hast du nicht gesagt, aber transparent zu betrachten. Ist das denn für dich jetzt, wenn du dort reinkommst, ich habe das jetzt so verstanden, du hattest bisher noch nicht so viel logistische Erfahrung, sondern hast dich eher wirklich branchenunabhängig im Company-Building Weg. Ist es dann ein Vorteil, dass du dann reinkommst? Auf einmal ist es alles transparent für dich sichtbar und du denkst dir, wow, das und das. Oder ist es erstmal, wow, ich verstehe gerade gar nichts. Warum wird das eigentlich so und so gemacht? Und siehst du das eigentlich eher als Vorteil oder Nachteil, dass du dich vorher noch nicht mit Logistik beschäftigt hast bei deinem Job aktuell?
Also ich sehe es ganz klar als Vorteil und man muss dazu auch sagen, dass ist ein ganz wichtiger Aspekt. Vielen Dank auch für diese Frage. Ich habe so großartige Kollegen hier vorgefunden bei Fiege, die mir das sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut transparent machen konnten, wie die Prozesse funktionieren und laufen. Und ich glaube, es war auch an dieser Stelle genauso gewollt, dass eben jemand kommt, der an sich noch keine feste Behaftung in der Logistik hat, sondern das Ganze eben aus dem reinen prozessualen Denken, wie baue ich eigentlich eine Company, was muss eine Company mitbringen, wie muss sie strukturiert sein, inwieweit kann man zum Beispiel auch Corporate- und Startup-Welt miteinander verbinden. Das ist ja etwas, wo viele Company-Builder oder viele Corporates auch mit ihren hauseigenen Company-Buildern schon jahrelang dran arbeiten und ehrlicherweise auch in vielerlei Hinsicht gescheitert sind, weil man oftmals versucht hat, dieses Corporate-Dach auf diese Startup-Welt aufzusetzen. Das funktioniert eben genau nicht und ja, ich habe einfach das Glück, eben hier tolle Kollegen zu haben, die absolut exzellent in dem sind, was logistische Prozesse angeht. Und ich das Glück habe, eben dazu beitragen zu dürfen, ein Stück weit eben aus dieser rein digitalen Brille zu denken. Also reden wir mal über Dinge wie Online-Marketing. Ne? Das sind Dinge, die ich gerade große Berührungswelten mit der Logistik bisher gehabt. Und hier können wir einfach zwei Welten sehr, sehr gut miteinander verbinden. Und ich halte das für einen sehr, sehr großen Vorteil. Und genau, das befruchtet sich einfach an allen Stellen exzellent.
Mal eine Frage direkt dazu. Du hattest vorhin auch schon von der User Experience gesprochen, wie man die in die Last Mile sozusagen rausbringt, beziehungsweise man hat sie jetzt verstanden und angewendet, wirklich im E-Commerce, aber man muss sie auch auf die Straße und in die Intralogistik bringen und in die Logistik bringen. Das wäre mal eine Frage, wo fängt für dich eigentlich als, ja, sag ich mal, ganz frisch und jungfräulich in dem Bereich Logistik an? Und wo hört es auf? Weil genau das ist doch eigentlich der Punkt. Die User, wenn man gerade von der User Experience spricht, natürlich hat da auch viel das Optische beim Auswählen des Produktes zu tun und so weiter und so fort. Wie einfach finde ich was? Wie selbsterklärend finde ich was? Aber meistens, wenn man wirklich darauf guckt, was sind denn die Rezensionen und die schlechten Rezensionen, geht ja meistens darüber, er ist kaputt angekommen, schlecht verpackt angekommen, hat viel zu lange gedauert.
In Wirklichkeit sieht es anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Ich möchte es zurückschicken, aber es funktioniert nicht. So, also eigentlich ja sehr viel logistische Themen damit drin, die aber auf einem Ort aufploppen, wo Logistik ja eigentlich gar nicht so seine Spielwiese hat. Also siehst du da Grenzen? Verschwimmen die Grenzen? Oder ist es eigentlich alles ein großes Ganzes, was man gar nicht so mit einem Überbegriff, du bist Logistik, du bist Marketing, du bist E-Commerce oder was weiß ich, clustern kann?
Spannende Frage. Ja, also ich glaube ganz stark daran, also erstmal muss man natürlich sagen, in den meisten Startups ist gerade was Operations und was Logistik angeht eigentlich immer so ein bisschen irgendwie, ja, sagen wir mal, ein Dark Spot, ne, oder ein Blind Spot. Oftmals extrem gut aufgestellt im Bereich Online-Marketing, extrem gut aufgestellt im Bereich User Experience und Usability im Shop selber. Und am Ende des Tages ist es doch so, der Kunde darf doch gar nicht davon mitbekommen, dass hier eine Übergabe stattfindet. Also wir müssen ihm das Produkt genauso convenient zur Verfügung stellen. Und da haben wir eben das große Glück, mit unserem erstmal Startup Angel, die ja auch in Hamburg sitzen, einen Partner zu haben, ein eigenes Startup zu haben, die genau diese Prozesse so weiterdenken und sagen, okay, hier ist der Checkout vom Online-Shop, was muss ich jetzt eigentlich genau andelivern, zu welchem Price Point und was will der Kunde eigentlich genau haben? Und am Ende sind wir doch da als Konsumenten auch alle gleich. Wir möchten gerne, dass unser Produkt, was wir bestellt haben, nicht so schnell wie möglich einfach nur da ist, sondern auch dann da ist, wenn wir zu Hause sind, weil der entscheidende Punkt ist natürlich der zu sagen, Angel zum Beispiel liefert hauptsächlich in den Abendstunden, das machen wir über Verlage, weil dort eben die höchste Antreffquote des Kunden ist. Was bringt es mir, wenn jemand um 10 Uhr ein Produkt bestellt, was um 14 Uhr geliefert wird, ja, mit einer ganz kurzen Cut-off-Zeit, aber letztendlich am Ende des Tages dann niemand zu Hause ist und das Paket doch wieder beim nächsten Späti in Berlin um die Ecke landet. Und diese Prozesse zu Ende zu denken und die auch mehr convenient zu machen und die Zielstellraten viel mehr zu erhöhen, genau das ist unser Ziel an dieser Stelle. Und ja, es ist ein fließender Prozess. Und genau sehen wir hier unsere Stärke, dass wir als Logistik genau wissen, wie können wir quasi vom Umverteilungszentrum genau an den Micro-Hub liefern und dann mit einer ganz kurzen Zustellzeit die höchste Customer Experience am Ende des Tages auch gewährleisten, indem wir Zustellquoten weit jenseits der 99% an den Customer ausliefern, sodass der Kunde überhaupt nicht merkt, dass hier eigentlich zwei Dienstleister an der Stelle, also der Online-Shop selber und auch der Logistiker am Werk waren, sondern es einfach einen reibungslosen Prozess gibt. Und das ist etwas, woran sich vor allen Dingen Online-Shops immer wieder die Zähne ausbeißen, weil sie eben auch keinen Logistiker an der Seite haben, der das so convenient und so disruptiv denkt, wie wir das tun. Und wir eben dann in dem Moment die Infrastruktur bieten können und natürlich dann auch das Volumen haben, das zu vernünftigen Preispunkt für den Kunden anzubieten, weil natürlich letztendlich ist es so, wenn ein Kunde ein Produkt bestellt, was einen Bruttowarenwert von, sagen wir mal, 20 Euro hat, dann wird er nicht bereit sein, dafür 10 Euro Lieferkosten zu bezahlen. Wenn es aber so ist, dass wir sagen, ich möchte gerne mein iPhone, was ich heute bestellt habe, am liebsten heute Abend schon in den Händen haben, ist es ein ganz anderer Preispunkt und eine ganz andere Willingness to pay. Und gerade in der Corona-Zeit sehen wir natürlich jetzt auch, wie stark das Thema Local to Local wieder in den Vordergrund rückt. Sprich, kleine Einzelhändler, die jetzt gerade gar kein Geschäft machen können, weil sie eben ihre Läden nicht vernünftig öffnen können, eben genau da das anzubieten mit optimierten Picking Routes, was wir über eine intelligente Software, die Angel hier auch gebaut hat, sicherstellen können, trotzdem diesen Auslieferungsprozess sauber abbilden können. Und das ist genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Und da sind natürlich gerade ganz, ganz viele sehr dankbar drum, dass wir genau in diese Kerbe reinschauen.
Wenn du aber sagst, gerade dieses Local to Local und auf der anderen Seite redest du von optimierten Routen und intelligenter Software, überfordert das nicht gerade diese ganzen Local to Local, die jetzt eine sehr, sehr einfache Lösung eigentlich in solchen Punkten brauchen? Ist es vielleicht alles dann an der Stelle ein bisschen schnell? Weil so wie du das gerade erklärt hast, inhaltlich ist es sehr, ja, ist sehr in sich schlüssig. Fragt man sich natürlich, warum ist das denn noch nicht alles so? Warum hat sich das noch nicht überall durchgesetzt? Ja. Und die Leute schreien danach, lass uns das bitte so machen und bitte lass uns das mit Angel machen, weil die kommen immer, wenn ich da bin. Mhm. Ist es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein paar Schritte zu schnell und zu weit gedacht?
Also letztendlich reden wir natürlich auch nicht über einen speziellen Kunden jetzt in diesem Fall. Also Natürlich das Thema Local to Local ist für uns extrem wichtig, weil wir es jetzt gerade als Aktualitätscharakter sehen und natürlich auch hier die Wirtschaft stark unterstützen möchten mit diesem Thema. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr, sehr große Accounts, die gerade bei diesem Thema auch versuchen, irgendwie das nochmal mehr zu optimieren und auch ihre Lieferrouten zu optimieren. Das greift alles am Ende des Tages ineinander über. Und wahrscheinlich sind wir jetzt auch relativ schnell. Das ist auch unser Anspruch an dieser Stelle, muss man ganz offen sagen. Und wir merken gerade jetzt, diese Zeit zeigt uns noch mehr den Need dazu, eben genau, dass diese Prozesse, die wir eigentlich schon vorgedacht haben und die wir eigentlich schon seit anderthalb Jahren mit Angel so fahren, wie wichtig sie am Ende des Tages sind, eben genau, wenn solche Neckbreaker zustande kommen, wie eben so eine Corona-Krise, dass man eben sagen muss, worauf setzen wir jetzt eigentlich? Und wir spüren jetzt gerade hier einen sehr viel größeren Disruptionswillen, auch von verschiedenen Unternehmen, die sagen, ja, vielleicht ist die Time Now, dass wir genau jetzt an dieser Stelle uns intensiver damit beschäftigen, wie können wir das Ganze eben digital besser abbilden, weil es eben im Moment nicht möglich ist, in den großen Markt zu gehen und oder auch in den kleinen Markt zu gehen, um dort die Waren selber einzukaufen.
Ist dieser Disruptionsgedanke, den man aktuell ja so ein bisschen ja verstärkt sieht und den du gerade auch geschildert hast im Bereich letzte Meile, ist das irgendwas, was euch auch noch in anderen Bereichen widerspiegelt? Ich meine, es kommen jetzt vermutlich weniger Leute auf die Idee, auch ich könnte ja mal über einen neuen Logistikdienstleister nachdenken, da frage ich doch mal bei Fiege, ob die Bock haben, meine Waren abzuwickeln, sondern es sind ja eher dann irgendwie kleine, schnelle, einfache Lösungen, wie beispielsweise dieser letzte Meile-Gedanke. Gibt es da noch weitere Sachen, die momentan so auffallen, wo man sagt, oh, damit haben wir gar nicht gerechnet oder das haben wir schon vorgedacht, ist ja super, dass wir es in der Schublade haben, hier ist übrigens unser Konzept.
Ja, dankenswerterweise ist das so. Wir haben unter anderem auch noch eine Beteiligung an einem Unternehmen, das nennt sich Zen Fulfillment. Zen Fulfillment ist eben genau dieser kleine handliche Koffer, den jedes kleine Online-Business zum Beispiel irgendwie nutzen kann, um sein gesamtes Fulfillment abzudecken. Sehr, sehr einfach in der Integration. Auch die spüren gerade extremen Zuwachs. Wir sehen das eigentlich an allen Stellen. Also am Ende des Tages ist es doch so, wir können als Logistiker nur wachsen, wenn wir entweder mehr Standorte, mehr Effizienz einfach in den Prozessen selber bauen oder wenn wir einfach viel stärker noch auf das Thema Digitalisierung und auf das Thema Software setzen. Und das tun wir eben bilateral an beiden Stellen. Und wir sehen schon, dass auch Konzepte, die wir in der Tasche haben oder in der Schublade, wie du es schon gesagt hast gerade, dass die natürlich jetzt noch mehr und schneller zum Tragen kommen und wir auch den Allokationsdruck auf Seiten unserer Kunden sehen, die vielleicht noch vor einem Jahr gesagt haben, müssen wir mal testen und vielleicht ein Thema für morgen. Und jetzt eben sehen, es wird eben Thema für heute. Da geht es ja auch um Sustainability. Ne? Das ist ja unabhängig mal der Corona-Krise, zu sagen, unsere Innenstädte sind voll. Wie können wir unsere Lieferraten so optimieren, dass wir zum Beispiel auch weniger Schadstoffausstoß haben, dass wir einfach viel mehr zusammenpicken und auch Retouren sind ein wichtiges Thema. Hatte ich vorhin schon mal einmal das Wort auch hier, dass wir da eben auch schauen, wie kann man diese Prozesse optimieren, dass nicht immer wieder jedes Paket, selbst wenn es ungeöffnet ist und eigentlich ein anderer Kunde irgendwas bestellt hat, was ähnlich verpackt ist, irgendwie dann wieder komplett zurückgeht und wieder nach vorne läuft. Eben genau das ähnliche Thema, immer wieder zwei LKWs fahren, einer voll, der andere leer, dann da vorbei. Ne? Hätte man auch anders machen können. Und ich glaube einfach, dass hier sich in nächster Zeit unheimlich viel tun wird. Wir sehen das. Wir sehen auch, dass gerade der Investorenmarkt sehr heiß auf das Thema Logistik insgesamt schaut, weil, wie gesagt, am Ende des Tages sind es hohe operative Kosten. Egal wie lean unser digitales Modell ist, muss das doch immer noch händisch getan werden. Und hier sehen wir eben ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial.
Du hattest das vorhin schon mal angesprochen. Du hast gerade auch nochmal die Corona-Krise angesprochen. Und nun hat man glücklicherweise ja nicht immer eine Pandemie. Das wäre ein bisschen schade sonst. Aber am Ende des Tages ist sie ja aktuell aktuell eigentlich so ein bisschen, ja, so wie so ein Katalysator für diese ganzen disruptiven Gedankengänge. Die Frage ist halt, kann man sowas auch in Zeiten einer nicht existierenden Pandemie oder sonstigen Krise eigentlich so erzwingen, diese ganze, ja, Company-Building-Kultur? Dort ist es ja schon angesprochen, dass es bei vielen irgendwie auch, ja, viele versuchen das und scheitern daran und kommen da nicht weiter. Also was kann man dann eigentlich anders machen, um das sicherzustellen, dass es tatsächlich funktioniert?
Also letztendlich ist es natürlich auch so, jetzt mal unabhängig von der Art des Geschäftsmodells, ne? Ob wir jetzt irgendwie über Warehouse Management oder Last Mile oder wir haben auch noch zum Beispiel eine Firma im Portfolio, die nennt sich OptiServe. Die sind ein Marketplace für Tickdienstleistungen, also sprich alles, was Unternehmen brauchen im Bereich Zertifizierung. Auch da gibt es im Endeffekt gerade relativ viel Zulauf. Wir sehen, dass zum Beispiel die bereitgestellten Informationen, die wir dort verteilen im Bereich dessen, worauf muss sich eigentlich ein Arbeitgeber vorbereiten, gerade eben im Gesundheitsschutz, in der Gesundheitsvorbereitung, in der Aufklärung seiner Mitarbeiter. Also, wie gesagt, mannigfaltig. Und wenn wir jetzt mal in den reinen Prozess gehen, wir sehen ja, was oder wo der Stand heute ist und was wir schon an Digitalisierungspotenzial ausgeschöpft haben und wo einfach noch der Gap ist. So. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich dann wirklich prozessual. Also sprich, wie bauen wir eigentlich eine Company? Und wir sehen eben dann am Markt, dass sich viele Startups in diesem Bereich versuchen, eben vor allen Dingen auch logistische Themen abzugreifen. Aber ihnen immer wieder der Zugang zu der Infrastruktur fehlt. Also wenn wir jetzt mal einfach prozessual ins Thema Startup gehen. Was braucht ein Startup eigentlich in der Frühphase? Es braucht ein vernünftiges Geschäftsmodell. Es braucht eine vernünftige Verprobung seines Geschäftsmodells. Es braucht den Zugang zum Kunden, um schnell Traction aufzunehmen, um eben für einen Investoren interessant zu sein, gebackt durch einen starken Partner im Hintergrund, der genau diese Infrastruktur abbilden kann. Und im Falle von Logistik ist das halt eben ein sehr komplizierter Prozess. So. Und das alles zu vereinen, genau das ist die Aufgabe an dieser Stelle. Also zu sagen, wir wissen, wie Logistik heute funktioniert. Wir haben aber auch eine Idee davon, wie Logistik morgen funktionieren sollte. Und jetzt haben wir Teams, die innovative Ideen dazu haben und können ihnen dabei helfen, diese Ideen schneller und einfacher und performanter aufzubauen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin ein junger Gründer aus Berlin und der sieht jetzt, 5 Logistiker machen das Thema in nicht geil, sagen wir jetzt mal auf ganz Deutsch gesagt, ja, und ich würde es jetzt gerne besser machen wollen, jetzt geht er los und baut sich irgendwie einen Businessplan und einen Pitch-Deck zusammen, ja, wo er seine Informationen zurechtstellt und gibt das an den Investoren. Und jetzt fragt der Investor, okay, das ist ja eine geile Idee, hast du denn einen Logistiker, der da mitmachen würde und wer sind denn die potenziellen Kunden ABC, die das kaufen würden und wie viel wären die denn bereit zu bezahlen? Genau diese Informationen kann der Gründer an dieser Stelle nicht bereitstellen, aber wir als Logistiker in der Transformation können das. Ich weiß, wie der Gründer funktioniert, weil ich eben selber Vollblutgründer bin und auch weiß, welche Fragen ihn umtreiben und ich kann ihm ein Zuhause bieten und kann sagen, okay, wir haben Kunde X, Y, Z, ne? Nach dem Prinzip Werner Schulze-Erdl, 100 Leute haben wir gefragt, wie würden sie den Prozess angehen, was braucht ihr tatsächlich an dieser Stelle und was darf es kosten, was könnt ihr auch an unseren Kunden weitergeben, damit es dann effizient funktioniert. So, und diese Information, das ist genau das Asset, was wir an dieser Stelle bereitstellen, indem wir sagen, wir müssen nicht dreimal das Produkt nochmal umdrehen in der Frühphase, um nochmal zu investieren und erst dann am dritten Schritt das richtige Produkt zu haben und quasi dieses Fail-Forward-Prinzip zu machen, sondern wir wissen schon ziemlich genau am Anfang durch unsere Experten und durch den genauen Zugang zu unseren Kunden, wie muss es aussehen und können einfach den Gründern zusammen mit den Projektteams einfach genaue Informationen geben, so damit die ganze Sache ein bisschen schneller geht. Und das ist natürlich auch für Investoren hoch attraktiv, wenn sie sagen, okay, da ist nur ein Drittel des Kapitals eingeflossen in diese Firma bisher, aber sie haben das Dreifache an Umsatz gemacht, was normalerweise eine Firma an dieser Stelle an Umsatz hätte, wenn sie es eben von außerhalb gemacht hätten. Wir möchten also hier an dieser Stelle 2 Welten zusammenbringen, den jungen, innovativen Gründergeist auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben genau diese logistische Expertise, die es braucht, um eine erfolgreiche Firma zu bauen.
Und dann natürlich am besten mit dem Gründer zusammenwachsen.
Selbstverständlich, das ist immer das große Ziel.
Ich hab mal eine generelle Frage, wie du das siehst. Es ist ja so, das, was du beschrieben hast und auch das, was du an Ansätzen beschrieben hast, wie man Gründer oder auch anderen Firmen von eurer Seite aus helfen kann, das ist ja alles sehr service-lastig beziehungsweise service-orientiert. Es wird also viel darüber nachgedacht, wie kann ich einzelne Prozesse wie kann ich den Kunden um einzelne Prozesse entlasten, würde ich fast sagen? Und um welchen Stellen herum kann ich ein Serviceangebot aufbauen? Ist das tatsächlich auch aus deiner Sicht das, was die größte Innovationskraft oder das größte Innovationspotenzial aktuell in der Logistik bietet, nämlich Prozesse und vor allem diese dann in Services auszulagern?
Sicherlich ist das ein großer Punkt, ne? Aber es geht hier im Endeffekt um 2 bilaterale Fertigungsstraßen. Auf der einen Seite natürlich wissen wir, was ist nachgefragt? Wo haben wir Delay? Wo haben wir hohe operative Kosten? Und wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ich hätte eine Idee, wie wir das zum Beispiel effizienter machen können, sind wir natürlich dafür total offen. Auf der anderen Seite geht es halt einfach um tatsächlich die serielle Fertigung von Firmen. Und das ist eben genau diese Verbindung dieser zwei Welten, die wir hier an dieser Stelle vorantreiben. Das sind einfach diese beiden Tracks, die wir hier machen. Auf der einen Seite eben zu sagen, wir wissen, wo das Flansch ist, an dem wir die Zange ansetzen müssen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch letztendlich, wie das Werkzeug aussehen muss. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Vorteil.
Wie stelle ich mir denn eine Serienproduktion von Company Building vor?
Das habe ich mir auch gefragt.
Das habt ihr euch gefragt, genau richtig. Naja, also es gibt ein paar Dinge, die bleiben immer im Geheimen, aber ich muss mal kurz erklären. Wir wissen einfach im Grunde genommen, und das fußt eben aus der Erfahrung von vielen Jahren, und da habe ich auch noch ganz tolle Kollegen an der Seite, die das ebenso mitbringen, dass wir eben wissen, wie, an welchem Schritt muss was vorhanden sein, also sprich, welche Ressourcen brauchen wir dafür, gerade im Bereich Technologie. Das ist immer ein sehr blendes Auge, gerade für große Corporates, weil logischerweise mit effizienten IT-Prozessen noch nicht viele ganz stark vertraut sind. Wir wissen, was brauchen wir an welcher Stelle, wie muss ein Team aussehen, wie müssen die vorgehen. Wir machen sehr genaue Wettbewerbsanalysen, wir machen sehr genaue Marktanalysen, gucken uns genau an, wer ist eigentlich schon unterwegs. Das Netzwerk hilft uns natürlich auch immer dabei, neue, gute Leute zu finden. Denn logischerweise ist es nicht immer so ganz einfach, sagen wir mal, auch sehr hochperformante Startup-Mitarbeiter irgendwie in die Corporate-Welt zu bekommen. Ich selber kann für mich jetzt an dieser Stelle sagen, kurz Hashtag Advertising. Ich habe es an dieser Stelle nicht bereut. Ich bin ja 10 Jahre Non-Corporate gewesen und habe mich in der Vergangenheit immer von Corporates ferngehalten und versuche jetzt eben genau diese Verschmelzung dieser beiden Welten, weil eine meiner Thesen ist, der Mittelstand ist unser Silicon Valley, auch wenn sie selber nicht wissen. Wir haben unheimlich viele geile Mittelständler, von denen viele gar nicht wissen, dass sie existieren, die auch auf technologischer Seite, also rein jetzt sagen wir mal im Maschinenbau oder in allen möglichen Bereichen Weltmarktführer sind und eben genau da die Digitalisierung fehlt. Und mein Job ist es auch so ein bisschen zu aggressieren, also sprich zu sagen, ein Corporate mit einem Startup, mit einem Investor. Wie können die vernünftig an welcher Stelle miteinander operieren? Ja, in der Vergangenheit ist es oft so gewesen, Corporates sind die Wachstumskapitalgeber. Also sprich, die kommen eigentlich erst dazu, wenn die Messe schon gelesen ist. Ja, also ein Startup geht los, baut ein Produkt, geht zu einem VC, holt sich vom VC Geld, versucht es hochzuziehen, gibt dabei sehr viel Geld aus, weil sie sehr viel lernen müssen, weil sie eben den Partner nicht an der Seite haben. So, und dann in einem zweiten Schritt, dann kommen sie zu einem sogenannten Strategen, der wir zum Beispiel einer wären, und sagen so, jetzt hätten wir gerne nochmal 20 Millionen für Internationalisierung. So, es macht aber viel mehr Sinn, wenn wir schon in der Produkteruptionsphase eigentlich dabei sind, weil wir wissen, was unsere Kunden brauchen. Ja, und deswegen quasi sozusagen ein bisschen die ganze Fertigungsstraße, Supply Chain, hier ein schöner Hashtag, wir einfach umsortieren und sagen, wir gehen mit den Gründern ganz früh ins Challenging. Wir bringen ihnen auch bei, was Gründergeist und was Gründersein eigentlich auch wirklich bedeutet. Wir haben so viele tolle junge Kollegen bei uns in der Organisation, die wahnsinnig gute Ideen haben und mit uns gibt dann eine Anlaufstelle, mit denen sie challengen können und sagen können, okay, gibt uns eine Richtung, wie bauen wir eine Company, wie muss das Team aussehen, wo müssen wir hin, wie muss ein Pitch-Deck aussehen, welche Informationen müssen wir bereitstellen, etc., etc., um dann eben genau zu dem Kapitalgeber zu gehen und sagen, so, jetzt feiern wir zusammen die Party und jeder bringt das zur Party mit, was er am besten kann.
Aber einmal eine Frage, ich erinnere mich daran, ich habe die Frage schon mal bei einem anderen Podcast gestellt, wo so ein ähnliches Thema mal angesprochen wurde. Ist es nicht auch eine sehr hohe Gefahr, dann gerade für ein Startup oder einen Innovationsgedanken in einer sehr frühen Phase, wenn man sich dann schon an diesem Punkt einen starken Partner, der etwas mehr von der Welt auch kennt, sag ich mal, mit ins Boot holt, weil dann die Gefahr besteht, sich ja in Richtung zu entwickeln, auch in Richtung zu denken und auf Richtung zu fokussieren, die vielleicht für einen starken Partner interessant sind, aber gar nicht mal 100% den Innovationsgeist aus dem Startup entsprechen. Mhm. Ist das nicht auch gefährlich, sehr früh aneinander ranzugehen, und kann das nicht auch dafür dann sorgen, dass gerade eine neue Idee daran dann scheitert, wenn man sie zu sehr an die Realität oder an die Praxis orientiert?
Also es ist ein zweischneidiges Schwert, ganz klar. Und man muss sagen, dafür sind wir ja hier als Company-Building-Abteilung bei FIGE genau der Kanalisator. Also das heißt Katalysator. Wir unterscheiden ganz stark dazwischen, was sind Modelle, die uns selber einen unfair advantage am Markt geben. Die behalten wir natürlich auch größtenteils dann logischerweise für uns. Und was sind eben Modelle, die wir auch mit anderen teilen können, um die ganze Branche und das ganze Prozessuale einfach weiterzuentwickeln? So, das ist ja auch genau unsere Aufgabe. Und ich glaube, ja, es kann natürlich durchaus mal sein, und in der Vergangenheit ist das sicherlich an der einen oder anderen Stelle passiert bei anderen Corporates, dass man den Innovationswillen dadurch ein bisschen bremst, weil die Organisation sagt, okay, drei gute Gründer haben eigentlich eine grundgute Idee, wir möchten aber lieber das haben und gehen total weg von dem Fokus, den die eigentlich mal hatten. In diesem Fall ist es so, dass wir einen ganz klar definierten Prozess bei uns in der Organisation haben, wo wir bewerten, was ist an diesem Modell spannend, warum machen wir das und in welche Richtung fahren wir das? Und wenn wir uns entschieden haben, eine Firma zu bauen, die extern am Markt ein externes Produkt anbieten soll, dann ist das eben auch ein Case, den wir genauso fahren. Und dann ist es eben auch so, dass die Gründer bei uns hochteilig daran beteiligt werden an dieser Firma, weil es ist ihre Idee, sie müssen es exekuten. Und dabei kommt wieder ein ganz, ganz wichtiger Startup-Credo-Satz auch in den Fokus. Wir investieren in Teams, nicht in Ideen. Ja, das ist ganz wichtig. Das wird man auch bei von jedem gut geschulten und performanten und erfolgreichen VC hören. Es bringt mir nichts, wenn jemand mit der neuen Idee des Google kommt oder mit der Idee des neuen Googles kommt, aber sie nicht umsetzen kann. Ja, wir wollen immer im Endeffekt komplementäre Teams schaffen, sowohl aus der inneren Organisation mit unserer Operational Excellence. Auf der anderen Seite wollen wir eben Gründernaturen haben, die das Thema dann eben Startup-wise einfach umsetzen. Und das gelingt uns ziemlich gut mittlerweile. Und da sind wir auch natürlich nicht wenig stolz.
Du hast ja auch ganz am Anfang mal das Credo genannt, Unternehmer im Unternehmen. Wenn man diese Schienen fährt und diese Wege auch öffnet, die beschritten werden kann, läuft man da vielleicht auch Gefahr, dass man seine ganzen guten Leute an ihre eigenen Ideen verliert? Also verliert ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man sozusagen irgendwann ja ein Thema hat, dass sich die Leute sehr stark auf ihr Steckenpferd konzentrieren und das große Ganze der Firma, beziehungsweise auch das Operative, weil man ist ja irgendwo immer noch ein Logistikdienstleister auch, möchte gerne auch Logistikdienstleistungen erbringen, dass da dann an der einen oder anderen Stelle die Leute fehlen, die das auch operativ dann voranbringen. Ist das nicht auch eine Art Gefahr?
Ich glaube nicht und ich sage auch genau, warum. Letztendlich ist es ja so, wenn jemand einfach den Innovationsgedanken in seinem Genpool mit sich trägt und eigentlich ein geborener Unternehmer ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Er verdient sich seine Sporen in einem Corporate, um die Erfahrung aus dem Corporate zu nehmen, um sowieso irgendwann zu gründen. Und er würde das Unternehmen wahrscheinlich sowieso irgendwann verlassen. Oder wir bieten ihm eine Spielwiese und eine Basis, auf der er sich austoben kann, so das Unternehmen wiederum weiterbringt und uns auch erhalten bleibt. Ja, also Hiring ist teuer.
Ist ein guter Punkt, ja.
Ne, Hiring ist teuer und gute Nachwuchsleute zu bekommen, ist auch immer ganz schwierig. Ich bin noch viel mehr daran interessiert, meine Mitarbeiter so es geht weiterzuentwickeln, dass sie das Potenzial, was sie haben, in sich vollkommen ausschöpfen, als jemand, der viel mehr performen könnte, irgendwo in einem untergelagerten Prozess irgendwie drin zu lassen, nur weil er diesen Job jetzt besonders gut macht. Ich behaupte, Unternehmen, die so denken, haben keine langfristige Zukunft mehr. Und wir wissen, heutzutage gibt es nicht mehr too big to fail, siehe Hashtag Stecker, wir müssen uns einfach immer weiter disruptieren. Und so sind wir auch ein Nährboden und auch eine Basis und auch eine Anlaufstelle und eine geliebte Anlaufstelle eben einfach für junge, innovative Mitarbeiter. Denn das Thema Word of Mouth ist auch im HR immer noch sehr, sehr wichtig, die dann weitertragen. Also bei denen kannst du dich wahnsinnig viel weiterentwickeln. Ne? Also vieles Unternehmen, was dir die Basis bietet, wirklich alle Ideen auszuschöpfen. Und wir fordern das von unseren Mitarbeitern ganz, ganz stark. Also das ist eben nicht so, bei uns bleibt keiner auf dem falschen Posten hängen, nur weil er das gerade an dieser Stelle relativ gut macht.
Ich scheue mich mal nicht zu fragen, um meine Unwissenheit kundzutun, aber was ist Work of Mouse? Habe ich das richtig verstanden?
Also Mundpropaganda. Also sozusagen, dass jemand
weiterträgt. Ich dachte gerade, was haben denn jetzt Mäuse damit zu tun?
Nee.
Das ist die Startup-Sprache, die verstehst du nicht so gut jetzt.
Ja, das ist okay. Ich glaube auch deswegen spielt sich das ganze Thema auch in Berlin ab und nicht in Hamburg. Ich dachte immer Logistik und innovative Logistik-Ideen, dafür müsste man auch mal nach Hamburg fahren, aber jetzt verstehe ich das.
Tue ich auch. Also tatsächlich sind für uns drei Standorte, neben unserem natürlich Hauptstandort in Greven in der Zentrale, sind es eben Berlin und Hamburg. Auch die Kollegen von Angel, die wir schon besprochen haben, sitzen in Hamburg. Natürlich ist Hamburg ein Logistik-Meldpoint, während Berlin einfach der Startup-Meldpoint ist. Glücklicherweise geografisch sehr nah aneinander gelegen. Und wir gucken uns natürlich schon extrem in der ganzen Republik um. Und ich muss auch mal hier eine Lanze brechen an dieser Stelle. Natürlich hat Berlin noch einen gewissen Vorsprung, was serielle Unternehmer oder serielles Unternehmertum angeht. Ich muss aber auch sagen, was dort, was ich sehe, was dort gerade im Raum Münster, im Allgemeinen in Westfalen aus den Universitäten, speziell jetzt mal vielleicht die RTBH Aachen genannt, auch KI-Spezialisten rausfällt, ist wirklich exzellent und sehr begrüßenswert. Und wir haben dort hohe Potenziale und tolle Mittelständler, mit denen wir auch kooperieren und zukünftig wahrscheinlich geile Geschäftsmodelle bauen können.
Hm. Du hattest das gerade schon erwähnt mit der Universität und grundsätzlich hattest du es auch, glaube ich, anfangs schon mal gesagt, bezüglich des Vernetzens. Welche Rolle spielen dann eigentlich grundsätzlich solche Unternehmen, Universitäten oder auch so Hub-Geschichten, wo Startups zusammenkommen? Welche Rolle spielt das für euch? Ist das was, was ihr gar nicht so für wichtig erachtet? Oder sagt ihr, das ist tatsächlich eine Quelle, mit der wir uns ganz intensiv austauschen müssen, weil es da dann doch die eine oder andere Idee gibt, die vielleicht für uns auch interessant ist?
Also extrem wichtig sogar, ne? Also gerade der Zugang zu Hochschulen. Wir selber betreiben bei FIGE eine Innovation Challenge. Das ist ein ongoing Prozess bei uns, wo quasi jeder von unseren Mitarbeitern dazu aufgerufen ist. Und das ist völlig unabhängig jetzt, welche Positionen sie bekleiden, innovative Ideen bei uns einzureichen. Also das gucken wir uns ganz extrem an und fordern und fördern das auch jederzeit, dass wir eben einfach schauen, die besten Ideen kommen einfach aus den Organisationen. Und natürlich ist es eben auch so, gerade an den Logistik-Lehrstühlen, dass wir dort sehr, sehr viel Potenzial sehen und immer wieder auch Nährboden sehen für gute Geschäftsmodelle. Ich sagte ja gerade, auf der einen Seite Gründernaturen, auf der anderen Seite eben Vollblutlogistiker, was immer manchmal vielleicht nicht immer genau das Gleiche ist, sondern ganz im Gegenteil sehr komplementär. Aber genau danach suchen wir. Wir brauchen keine einheitlichen Teams, wir brauchen komplementäre Teams. Aus Reibung entsteht bekanntlicherweise Wärme, wie mein Großvater so schön immer zu sagen pflegte. Und deswegen, das ist genau der Punkt. Wir versuchen dort an alle Wege und Möglichkeiten zu denken, um einfach hier dem Gesamten was Gutes zu tun.
Du hattest eben, da hat Jens dann unterbrochen und seine persönliche Frage gestellt, aber du hattest gesagt, dass der Mittelstand ist eigentlich das Silicon Valley Deutschlands und die wissen das noch nicht so richtig. Jetzt seid ihr sehr, sehr innovativ als Organisation und sicherlich auch ein Stück weit in so einer Vorreiterrolle. Es gibt sicherlich das eine oder andere größere Unternehmen, das ähnliche Sachen versucht, aber häufig sind ja diese ganzen oder viele der Mittelständler dann doch eher konservativ und sagen, ich weiß, wie man beispielsweise Schrauben produziert und das mache ich seit 50 Jahren, das funktioniert gut und ich bin Weltmarktführer im Schrauben produzieren. Warum soll ich denn überhaupt was anders machen? Ist es nicht total schwierig, dieses Mindset überhaupt in Deutschland zu finden? Also in Amerika gehört es ja irgendwie dazu, dass man dann irgendwie ein Startup gründet und dann funktioniert das nicht oder es funktioniert. Egal, ich mache auf jeden Fall noch eins. Und dieses Mindset ist ja in Deutschland eher nicht so vorhanden und vor allem, glaube ich, auch im Mittelstand eher schwierig anzufinden, oder nicht?
Ja. Also ganz klar natürlich, der sogenannte Fail-Forward-Gedanke, der natürlich den Amerikanern schon aus ihrer Natur heraus angelassen ist, den haben wir sicherlich noch nicht voll und gänzlich hier in Deutschland erreicht. Keine Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Zeit, und das ist gar nicht, sagen wir mal, also das ist gar nicht schadenfreundlich gemeint, die Zeit spielt dafür die Digitalisierung. Also ich glaube, es gibt heute kaum noch mittelständische Unternehmen, die nicht erkannt haben, was die Stunde geschlagen hat. Und die es nicht erkannt haben, werden es bitterlich lernen müssen. Wir haben da gar keine andere Wahl, um wettbewerbsfähig zu sein. Ich weiß noch, irgendwie vor 5, 6 Jahren Exportweltmeister hier, Exportweltmeister da. Das ist nichts, auf den wir uns ausruhen dürfen. Und glücklicherweise auch die führenden DAX-Unternehmen und natürlich auch die Mittelständler haben das weitestgehend erkannt. Und klar, am Ende des Tages ist es immer so, es geht darum, zusammen zu partizipieren. Also ich bin, das ist jetzt auch wieder vielleicht ein persönliches Credo, immer eher ein Freund von Konsolidierung als von Separatismus. Das gilt übrigens für alle Lebensbelange, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, dass wir kooperativ hier noch viel, viel stärker zusammenarbeiten müssen. Und wenn ich mich zurückerinnere, als wir 2009, 2010 mit Digitalgeschäft angefangen haben oder ich angefangen habe und da ist dann immer noch hieß so, nee, das brauchen wir jetzt nicht und das wird dann doch irgendwie mal anders. 5 Jahre später saßen dann Kollegen von uns dort in den Aufsichtsräten und haben denen erklärt, wie es dann zukünftig strategisch laufen soll. Auch das sage ich nicht mit Bitterkeit, sondern eigentlich eher mit einer freudigen Weiterentwicklungsthematik. Und es geht einfach darum, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wir müssen uns konsolidieren. Der Mittelständler muss verstehen, dass die Metriken, die vor 20 Jahren eben noch gegolten haben, und er war ja selber mal Disruptor, muss man ja auch mal sagen, ich meine, vieles Unternehmen in der 5. Familiengeneration, dort wurde sich ständig disruptiert. Das hat ja nun nichts mit dem Alleinstellungsmerkmal Digitalisierung zu tun, sondern wir müssen einfach unsere Prozesse, unsere Vorgehensweisen immer und immer wieder hinterfragen, um hier besser, effizienter zu werden und eben nicht nur einfach, um unsere Margen zu steigern, sondern auch eben Sustainability, habe ich schon mal angesprochen. Auch das ist für uns ein wichtiges Thema. Ne? Die Logistikbranche steht an vielen Stellen immer wieder unter der Kritik, großer Umweltverschmutzer zu sein. Auch das sind Themen, die nehmen wir sehr ernst. Und deswegen glaube ich einfach, diese Konsolidierung ist unabdingbar. Und die es verstanden haben, sind die auch, die morgen noch weiter mitspielen im Game. Und die es eben nicht verstanden, eben nicht. So einfach ist das wahrscheinlich.
Aber jetzt kommt vielleicht eine Frage der Unwissenheit. Also grundsätzlich teile ich deinen Gedankengang zu 100%. Denke auch, dass das der Weg ist, wie es eigentlich nur funktionieren kann. Die Frage ist dabei eigentlich, gibt es eigentlich am Markt alle Tools, die man dafür braucht? Also sprich, wenn ich jetzt als Mittelständler ein logistisches Problem habe und ich möchte gern mit Startups zusammenarbeiten und disruptive Gedanken einführen, wie gehe ich denn da vor? Also grundsätzlich, ja, okay, ich habe irgendwie den Bedarf, die letzte Meile local to local zu machen. Okay, dann google ich und vielleicht finde ich dann Angel, vielleicht auch nicht. Aber gibt es da eigentlich tatsächlich diese Übersicht, gibt es diese Plattform, die mir sagt, okay, ich suche irgendwie innovative Logistik, Startup-Ideen beispielsweise, an denen ich irgendwie ja das Versuchskaninchen sein kann oder wo ich früh partizipieren kann. Gibt es das überhaupt?
Also, schauen wir mal, was noch so kommt. Nein. Also, letztendlich nein, das gibt es so in dieser Form noch nicht. Ich glaube, dass man mit dem richtig scharfen Blick, so wie man sich auch andere Themen anguckt, glaube ich, relativ schnell erkennen kann, welche Logistiker, na, sagen wir mal, zumindest sehr stark innovationsgetrieben sind. Und da ist natürlich immer die Möglichkeit, sich auch dort zu melden, quasi mal zu diskutieren, was können wir eigentlich in der Zukunft machen. Und am Ende des Tages ist es auch gar nicht Aufgabe des Kunden alleine zumindest, die Disruption voranzutreiben oder die Optimierung von Prozessen, sondern eben unser Job. Und das nehmen wir eben sehr ernst. Und wie ich ja auch schon eingangs sagte, es wird sich unheimlich viel in dieser Landschaft verändern. Gerade in den nächsten Jahren ist, wie gesagt, Logistik ist das Top-Thema der nächsten Jahre, gerade was Retail-Management etc. angeht. Und nochmal, auch wenn die Corona-Krise jetzt nur ein Footstamp ist an dieser Stelle, hat es wahrscheinlich den Prozess extrem beschleunigt. Extrem beschleunigt. Weil wir eben sehen, auch die Art, wie wir kommunizieren. Ich meine, wir nehmen jetzt diesen Podcast auch über eine digitale Plattform auf. Vielleicht hätten wir uns im Zweifelsfall auch persönlich getroffen. Wie verändert eigentlich das neu eingepflegte Verhalten? Ja, also wir werden ja alle gerade neu sozialisiert. Ist es noch nötig, von Frankfurt nach London, nach San Francisco etc. zu fliegen, um 3 halbstündige Meetings zu haben? Oder kann man das Ganze auch einfach mit dem Zoom-Call machen? Inwieweit ist es eben noch so? Und natürlich sage ich das auch mit einem weinenden Auge als großer Supporter persönlich meiner lokalen Geschäfte, die ich hier bei mir in Berlin drumherum habe. Wir kommen eben nicht darum rum, auch das zu befrieden, was der Konsument in der Zukunft haben will. Und das ist eben einfach auch die Bequemlichkeit, online zu bestellen und zum richtigen Zeitfenster sein Paket in der Hand zu halten. Und ich glaube, dass wir hier einige Fahrt aufnehmen werden, gerade eben was die Digitalisierung auch von Lieferprozessen, um da nochmal zu bleiben bei dem Thema, angehen wird. Das ist einfach so. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und da können wir jetzt entweder sagen, mach mal die Augen zu, ne? Wir haben zwei, drei Affen. Oder wir gehen da aktiv rein. Und wir von Fiege.
Ich habe mal eine abschließende Frage eigentlich, die sich so ein bisschen bei mir rauskristallisiert oder manifestiert hat, jetzt auch bezogen auf die letzte Frage, die Andreas gestellt hat, oder auch das, was du davor gesagt hast hinsichtlich Konsolidierung anstatt Separatismus. Ist es nicht eigentlich dann absolut destruktiv, beziehungsweise wäre es nicht absolut destruktiv zu sagen, okay, Logistik, wir machen Logistik wirklich transparent. Also nicht nur an dieser einen Stelle, wo Andreas auch gefragt hat, welche, wo finde ich eigentlich welche Startups, zu welchem Thema, sondern wirklich zu sagen, okay, Prozess als auch das ganze physische Bewegen dahinter wirklich transparent darzustellen. Dann hätte man ja den Punkt, jeder könnte daran partizipieren, jeder könnte sich daran weiterentwickeln. Und ich hätte auch den Punkt, dass ich verstehen würde, was ist eigentlich was. Es ist nicht nur Umweltverschmutzung, es ist nicht nur der Wagen auf der Straße, sondern genau diesen Punkt einfach zu haben, möglichst viel Transparenz rauszuholen. Dann würde man ja auch, sage ich mal, diese Hürde wiederum leichter überspringen können, die du ganz am Anfang benannt hast, wo du gesagt hast, okay, viele disruptive Punkte kann man auch einfach nicht erkennen, weil die Supply Chain, die Logistik so wenig transparent ist.
Ja, also auch hier wieder zwei Strecken. Natürlich ist es so, dass es natürlich immer mal auch ein Gewürz gibt, was man für sich behält in der Mischung, keine Frage. Auf der anderen Seite, es geht gar nicht darum, quasi für den Retailer jetzt den Prozess so transparent zu machen, sondern ihm den so einfach zu portionieren, dass er sich darüber keine Gedanken machen muss, weil das ist unser Job. Ne? Wir wollen Lösungen anbieten, die mit wenigen Klicks implementiert sind, wo eben der Implementierungsaufwand für unseren Kunden möglichst gering ist und er sagen kann, genauso wie wir das in der Buchhaltung, im Rechnungswesen etc., was auch immer es alles so gibt, dass wir das so einfach machen, dass er im Endeffekt nur sagen muss, also ich muss mich hier anmelden, ich muss hier einige Informationen für das Setup bereitstellen und den Rest macht der Dienstleister für mich. Genau das ist unser Handlungsanspruch, ne? An allen möglichen Stellen, die man sich jetzt da gerade vorstellen kann. Das gilt eben nicht nur für Last Mile, sondern auch für alle anderen Prozesse. Und das ist unser Handlungsanspruch, genau diese Einfachheit und diese Convenience auch im logistischen Bereich zu führen.
Also eigentlich zusammengefasst Logistik as a Service, so wie viele andere Dinge auch as a Service laufen, Logistik auch und das ganz, ganz einfach. Das denke ich auch, Matthias. Ich danke dir für deinen Input, was ich unglaublich spannend fand und eure Ansätze super, super interessant fand. Ich glaube, es sind hochinteressante, ja, etwas mehr als 45 Minuten und ja, an der Stelle vielen lieben Dank für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Ich danke euch.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. We'll be right back.